Aktiv Radyo Interview.
Und immer, wenn es Bing macht, dann ist Aktiv Radio Gespräch oder Aktiv Radio Interview. Und es wird heute mir persönlich ganz viel Spass machen und ich bin überzeugt, euch auch, weil ich habe einen vis-à-vis, der normalerweise nämlich meinen Platz nimmt und selber die Leute interviewt. Es ist ein Kollege aus dem grossen Kanton Zürich, aus der grossen Firma SRG, SRF, Schweizer Radio und Fernsehen. Und er ist dort für, unter anderem für die Wirtschaft zuständig. Wir schon noch ein paar Mal dürfen den Reto Lipp begrüßen hier bei uns am Mikrofon. Und jetzt haben wir seinen Partner, der mit ihm zusammen die Sendung Ecotalk macht, der Andi Lüscher bei uns. Andi, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du zu Aktiv Radio bist gekommen.
Hallo Dani, merci für die Einladung.
Andi, ich habe gesagt, du bist der Partner von Reto Lipp. Der Reto Lipp ist aber noch ein Spürchen bekannter als du. Also, wenn man sagt Ecotalk, dann kommt meistens Jawohl, das ist der Reto Lipp. Und wenn man nachher fragt, aber es gibt doch noch einen zweiten, dann sage ich, ja, genau, das stimmt. Spürst du das auch? Bist du eigentlich so ein bisschen Nummer zwei? Oder sind eigentlich die gleichen Typen und machen das Gleiche auch miteinander?
Hey, konkret habe ich mich noch nie mit dieser Frage beschäftigt, aber es ist logisch, der Reto macht das schon so lange. Oder? Also ihn kennt man, er ist ein Aushängeschild, er steht für die Wirtschaft vom SRF, das ist ganz klar. Er hat das Eco schon moderiert, er moderiert den Eco-Tag, er tritt sehr häufig auch in anderen Sendungen auf, gibt seine Einschätzungen ab und das seit Jahren. Also von dem her ist er verdient, sage ich jetzt mal, als Nummer 1 oder? Von den Wirtschaftsgesichtern. Ich selber, ich denke, ich bin jetzt ein paar Jahre dabei beim Fernsehen, vor beim Radio. Beim Radio geniessen wir natürlich noch ein bisschen die Anonymität, also da kennt einem eigentlich niemand. Und jetzt beim Fernsehen merke ich es ja schon auch langsam, dass man auch mich erkennt. Aber klar, der Reto ist schon noch ein bisschen bekannt.
Also bei den Skifahrern ist es ja immer so, dass wenn einer nachher ins Ziel kommt und es ist nicht grün, sondern es ist irgendein 200stel, hat ein bisschen mehr gehabt und es ist eine rote Zahl, dann ist er ein bisschen enttäuscht. Das bist du überhaupt nicht.
Du, der Reto ist 20 Jahre älter als ich. Dass er bekannter ist, das ist klar. Er ist länger im Business dabei. Ich sehe mich jetzt auch nicht irgendwie. Ich muss mich nicht mit ihm vergleichen. Ich fahre, sagen wir mal, mit ihm zusammen das Rennen runter und nicht gegen ihn. Also von dem her.
Also ich komme zusammen über die Ziellinie.
Ja, vielleicht ist er einmal noch eine Fußlänge voraus, aber wir haben das gleiche Ziel und arbeiten aufs Gleiche hin.
Der Reto hört auf, er wird pensioniert. Ist das bei euch eigentlich, muss man gehen? Also wenn man ein gewisses Alter erreicht hat, dann wird man rausgekickt.
Rausgekickt. Es ist sicher so, dass man das ordentliche Pensionsalter bei uns einen gewissen Wert hat. Und ich glaube, das Haus sieht es gern, wenn die Leute dann auch dann ungefähr gehen. Es gibt aber immer auch wieder Ausnahmen. Also ich meine, ein Eschbacher hat ja auch einiges an Zusatzrunden gemacht. Es ist dann einfach so, man ist dann in der Regel nicht mehr angestellt vom SRF. Man hat eher ein Mandat, also schafft auf Mandatsbasis weiter. Und die Option steht auch im Reto offen, natürlich. Das ist klar.
Wie schaust du die Wichtigkeit von der Wirtschaft beim SRF an? Werdet ihr wahrgenommen? Ist das wichtig, was ihr macht? Also wichtig ist es auf jeden Fall, selbstverständlich. Aber ist es auch intern als wichtig angeschaut? Oder seid ihr so ein bisschen das fünfte Rad am Wagen?
Also ich habe sicher jetzt in den Jahren, wo ich jetzt dabei bin, es sind glaube ich etwa 7, schon ein bisschen eine Veränderung gemerkt. Also wir haben gemerkt, dass wir uns auch intern erklären müssen. Also, dass wir den Leuten intern, den Sendungen, einer Tagesschau-Produzentin oder einem ZVZ-Produzent, auch müssen können intern erklären, warum jetzt das Thema wichtig ist und wir finden, das müssen wir jetzt dort bringen, das müssen wir jetzt machen. Und früher haben wir das zu wenig wahrscheinlich gemacht und haben auch ein bisschen mehr Kämpfe müssen austragen, weil wir das Gefühl hatten, hey, nein, also das Thema, das muss jetzt stattfinden. Und die Produzentin hat gesagt, nein, das interessiert niemand, das ist doch nicht wichtig und überhaupt. Und ich glaube, wir haben uns dort ein bisschen angenöchert. Also wir haben eine gewisse Wertschätzung natürlich, die wir geniessen, aber wir müssen uns auch bemühen. Wir müssen intern für unsere Themen Werbung machen.
Also, ich muss ein bisschen kämpfen, also ich muss zur Tagesschau gehen und sagen, heute ist das und das wichtig, wenn Sie das nicht als Bericht nehmen.
Ja, genau. Also es ist wie eine Art so ein Forum. Wir haben ja das Newsroom-Prinzip und da setzen sich die besten und relevantesten Ideen durch. Wir stehen in Konkurrenz natürlich mit Inlandsthemen, mit Auslandthemen, mit Kulturthemen, mit Sportthemen. Und ja, wenn wir es schaffen, die Relevanz aufzuzeigen, dann haben wir unseren Startplatz.
Jetzt, ich als Zuschauer habe natürlich das Echo sehr geschätzt. Und nicht der Echo Talk, selbstverständlich auch. Aber das Echo selber hat mir immer Spass gemacht, das zu schauen. Es war eine Mischung zwischen Wirtschaft und Schweizer Illustrierten, so ein bisschen. Aber es hat einem so ein bisschen etwas aufgezeigt über Menschen, die in der Wirtschaft tätig sind. Und es hat auch die Wirtschaft nämlich. Und das ist nachher gestrichen worden. Und ich habe das persönlich nie verstanden. Habt ihr das verstanden?
Ja, ich würde sagen, das wäre jetzt gelogen, wenn ich jetzt würde sagen, wir haben es verstanden. Also es ist, wir haben verstanden, was uns erklärt worden ist, warum das man streicht. Aber natürlich jeder Journalist bei uns, der sich mit Wirtschaft primär befasst, ja, sieht natürlich die Wichtigkeit von dieser Sendung, schätzt das Gleiche ein, wie du es jetzt gerade skizziert hast. Und also jetzt meine persönliche Meinung, ja, es ist ein Fehler, dass man zum Schluss gekommen ist, dass man diese Sendung abschafft. Und es war ein kleines Glück, gewesen, dass man dann gleich noch ein Türchen dann aufgemacht hat zum Echo Talk, also eben das Nachfolgeprodukt eigentlich, dass man das kann, ja, ins Leben rufen kann.
Aber der Echo Talk hat es ja glaube ich auch noch gegeben, oder schon gegeben, wo das Echo noch gelaufen ist. Ja, einfach genau. Ab und zu ist noch der Echo Talk so wie als Sahnehäubchen noch dazukommen.
Ja, genau, das ist richtig. Und das haben wir, ja, es gibt halt auch das Bedürfnis, oder? Dass man über die Wirtschaftsthemen, dass man sich da gerne informiert, auch unser Publikum. Also, jetzt der Echo Talk in seiner neuen Form hat in der Regel etwa so 100.000 Zuschauende. Also, das ist für die Zeit, um 10:30, wo es ausgestrahlt wird, doch noch eine beachtliche Zahl. Ein Mehrdateil von 13-14%. Also, jede siebte Person schaut denn das noch.
Und, wo um die Zeit noch wach ist?
Also, jede siebte Person, die den Fernseher eingeschaltet hat, ist beim Echo Talk. Und das ist eigentlich erstaunlich, weil um diese Zeit interessieren sich eigentlich die Leute für Unterhaltungssachen. Und wie du sagst, ja, viele sind auch auf Netflix oder sind schon am Schlafen oder machen etwas ganz anderes.
Ihr sagt so viel Anteil, aber der Anteil ist so, dass der gemessen wird, zum Beispiel von 15-Jährigen bis 59-Jährigen. Oder? Also ich habe das mal bei der Arena mit dem Sandro Brotz können diskutieren. Er hatte eine Sendung gehabt, irgendeine, wo 15- bis 59-Jährige auf der Sendung effektiv linear, also dann, was gelaufen ist, 26'000 Zuschauer hatte. Also, das hat, ich habe gesagt, das hätten ja in 3 Turnhallen können übermitteln. Das wäre ja gar nicht nötig, das überhaupt am Fernsehen zu machen. Nachher, wenn man nachher Nicht-Linearität und Wiederholungen anschaut, dann geht es auch weit über 100'000 über. Aber dann effektiv, wenn das Thema nicht wirklich, ich sage jetzt, rattenscharf ist, dann interessiert das die Leute schon nicht so wahnsinnig. Ist das bei euch ein Durchschnitt effektiv, die 100'000? Und ist das linear oder ist das mit den Wiederholungen, die überall stattfinden? Und ist es mit dem Abrufen über das Internet?
Nein, also das Internet ist ganz sicher nicht drin. Es ist ein Durchschnitt effektiv. Wir haben auf dem SRF Info ja noch die Wiederholungen, die stattfinden. Das sind wir jetzt neuerdings auch besser am Tracken bei uns in der Redaktion, weil sie es wahrnimmt. Und da kommen dann effektiv noch mal etwa, ja, ein paar Tausend noch dazu. Also das ist schon so, aber du hast recht, das Thema und die Gäste sind sehr entscheidend, wie gut das geschaut wird und das Konkurrenzangebot. Also es gibt auch immer wieder mal eine Sportveranstaltung oder das kann auch irgendwie sonst etwas spannend sein, was im Fernsehen läuft und das spüren wir direkt.
Willst du einen anderen Sendeplatz? Willst du gerne mit dem Echo Talk? Wenn sie das Echo schon mal genommen haben, wäre es wenigstens nett, die dürften am 8. oder am 7:45 senden.
Würde ich sofort unterschreiben, ja.
Schon?
Ja, natürlich. Ja, es ist ja klar. Also wenn man jetzt schaut, die Tagesschau, um nochmal mit den Zahlen zu kommen, die sind noch bei 600'000 Zuschauenden, oder? Und man weiss auch, es gibt eine stetige Abnahme, um 10 vor 10 geht es dann wieder ein bisschen auf, aber einfach die Leute, die in der Vorsendung drin waren, die warten in der Regel noch, schauen nochmal rein, oh, was kommt jetzt da? Und wenn man kann überzeugen kann, nimmt man einen Grossteil von denen mit. Also wir hätten statt 100'000 hätten wir ein paar mehr, wenn wir um 8 laufen würden. Und ich glaube, es würde auch gut tun, wenn wenn die Leute noch ein bisschen mehr Wirtschaft hätten zur Primetime. Aber das sind natürlich, das sind wir nicht die Einzigen, die um diese Zeit noch gerne würden wollen ausgestaltet werden. Dass, ja.
Andi Lüscher, du bist nicht von Anfang an Journalist gewesen. Du hast mal eine Matur gemacht und dann hast du an der Uni Zürich studiert, Publizistik und Betriebswirtschaft und hast dich ein bisschen bei den Banken getummelt. Du hast dich bei Banken getummelt, was es zum Teil nicht mehr gibt. Eine ist zum Beispiel Credit Suisse. Mhm. Fühlst du dich ein bisschen mitschuldig, dass es so nicht mehr gibt?
Ja, es muss irgendetwas mit mir zu tun haben, ja.
Genau, also du und der Urs Rohner, die sind eigentlich schuld, dass es Credit Suisse nicht mehr gibt.
Ja, dass ich jetzt im gleichen Atemzug erwähnt wird mit ihm, ja, weiss jetzt nicht genau, wie ich damit umgehen soll, aber ja, ist gut.
Du bist, also bei der CS bist du gewesen und du hast bei der CS etwas eingeführt oder mitgemacht, das ist DirectNet gewesen, oder ist es immer noch, das ist die Idee gewesen, dass man nicht mehr eigentlich immer einen Bankschalter geht und die Leute persönlich empfängt und 20 Franken in die Finger drückt, sondern dass immer wie mehr digital gemacht wird. Genau. Wann war das gewesen?
Ja, das war einfach das E-Banking oder, von der Credit Suisse damals. Das war gerade nach der Matur. Jetzt muss ich gerade rasch zurückrechnen. 1900.
Es ist schon lange her.
Es ist schon lange her. Es ist schon lange her. Auf jeden Fall, ich meine, heute macht man alles über die App und damals war es wie so, wow, jetzt man macht alles über E-Banking. Und das war super spannend in dieser Zeit. Das E-Banking hat sich auch immer weiterentwickelt und ganz viele Kunden sind dort drauf gewesen. Wir haben die betreut in der Hotline, wo das da war. Und ja, hat auch sehr viel Personal gebraucht, auf der Bankseite natürlich, Leute, die dort arbeiten und den Kunden helfen bei den ersten Schritten im E-Banking.
Also das, was eigentlich Personal sparen hat plötzlich ganz viel Personal gebraucht.
Ja, genau. Also gut, wobei jetzt in diesem Bereich ist es glaube ich okay, wenn man Leute hat, dann kann man nicht zu viel haben. Also das geht ja direkt in Betreuung für die Kunden, das hat einen Wert, oder? Ich glaube, da sind wir... Dann haben wir in anderen Abteilungen grössere Probleme
gehabt. Erkennst du die Albers auch, wenn du bei einer Firma anrufst und dann heisst es bibabo, drücken Sie die 1, warten Sie bitte, drücken Sie die 2. Und eigentlich ist das schon fast normal geworden. Also sei das bei einer Bank oder bei einer Versicherung oder bei einem grossen Konzern, wo du anrufst, kommst du dir so ein vor, ja, wie das Dubeli vom Umzug.
Ja, also ist jetzt lustig, dass du jetzt mit dem Beispiel kommst. Ich habe nämlich jetzt letztes Jahr gerade etwas erlebt. Ich habe irgendwie 3-mal umgedruckt und dann hat es mich umgerufen. Und am Schluss gesagt, wir beenden jetzt das Gespräch und piep, piep, piep. Und ich war draußen. Und dann habe ich irgendwie offenbar irgendwo eine falsche Kombination gewählt von dem, was ich auch wollte von denen. Hat es mich rausgerührt, habe ich nochmal neu anrufen und nachher hat es dann geklappt. Aber ja, es ist schon.
Es ist einfach eine Unsitten auf eine Art.
Ja, es ist der Versuch, um irgendwo Geld zu sparen, aber man verärgert Kunden. Und das ist halt das Abwägen, was man will machen, was einem wichtiger ist. Und es gibt ja grosse Unterschiede zum Glück bei den verschiedenen Hotlines.
Aber ja, was ich nicht begreifen kann, ist, wenn jemand anruft, dann hat er ja irgendeinen Wunsch. Also entweder will er gerne ein Produkt kaufen oder er ist zum Beispiel verrückt. Und vor allem, wenn er verrückt ist und er muss noch die Zahlen nicht tippen und warten und Musik hören und nochmal eine Zahl nicht tippen, dann wird er ja noch verrückter, als er schon ist, oder? Das heisst, der Kunde ist nicht mehr auf mich gut zu sprechen. Und dann kommt er irgendwie an einen First-Level-Support und der First-Level-Support hat gar keine Kompetenzen. Der darf nur mal einfach zulassen, um was es eigentlich geht. Und dann hat der Kunde ja noch eine grössere Wolle. Eigentlich ist das ganz, ganz, ganz schlecht, oder?
Ja, es ist schon so, aber ich meine, das haben wir ja in verschiedensten Bereichen. Also wenn ich irgendwie wenn ich krank bin oder irgendwie ein körperliches Leiden habe, gehe ich auch zuerst einmal zum Hausarzt und der kann das Wichtigste, kann er mir weiterhelfen, aber sobald es ein bisschen komplizierter wird, muss er mich auch weiterverweisen an die Expertin oder an Experten. Also ich meine, das finde ich jetzt nicht so schlimm, aber was ich einfach festgestellt habe, früher haben wir schon natürlich gesehen, wie lange warten die Kunden schon, bis sie bedient werden und da haben wir also auch Vorgaben gehabt, das muss wirklich zügig gehen, man hat Personal zur Verfügung gestellt und hat den Kunden nicht so lange warten lassen. Jetzt manchmal läutet man an und 10 Minuten warten ist Normalität. Ja.
Aber eigentlich müsst ihr beim First-Level-Support die besten Leute arbeiten. Weil sonst eskaliert es ja sehr oft. Oder? Dann muss ich sagen, ich muss es jetzt an meinen Chef weiterleiten oder in die zweite Abteilung weiterleiten.
Aber der First-Level-Support, also ich meine, wenn du dort einen Oberspezialist hast und dann muss er schlussendlich ein Passwort entsperren, ist es vielleicht auch ein bisschen... Pff, ja, also ich ich verstehe es grundsätzlich schon, dass man verschiedene Stufen hat, oder? Aber vielleicht müsste es vielleicht verschiedene Zugänge haben. Also es gibt eine Nummer, für, wo man genau weiss, das geht um einfache Geschichten. Und da ist es dann schon ein bisschen, also gerade auch wenn man als Unternehmen oder so ein Problem hat, dann ist es ja in der Regel, hat man ja schon mal ein bisschen etwas probiert. Und es ist ja dann nicht irgendeine simple Geschichte, oder? Also man denkt gerade schon ein bisschen schneller zu den Spezialisten kommt, das wäre schon gut.
Genau, aber die Wirtschaftsunternehmen könnten ja eben schneller eskalieren beispielsweise. Also wenn der beim First-Level-Support jetzt merkt, der ist jetzt wirklich sauer dort auf der anderen Seite, oder? Dass er ihn nicht auf einen normalen Weg schickt, sondern er kann ihn sofort in eine Eskalationsabteilung reinlassen und die haben dann gesagt, hören, wir streichen Ihnen bei der nächsten Rechnung 5 Franken, streichen, ist das gut, Herr Müller, oder?
Ja.
Und das passiert irgendwie nicht, sondern man wird effektiv stundenlang wird man gepflegt irgendwie am Telefon und zuletzt kommt gleich noch nichts Gescheites raus.
Ja, das stimmt. Aber gut, jetzt reden wir natürlich auch von der idealen Welt, wo man unglaublich viel Personal und Spezialisten zur Verfügung hat im Unternehmen innen und natürlich da alles kann super schnell erledigen. Aber ja, klar, also es ist effektiv das Gleiche, wie ich schon gesagt habe, ein Abwägen. Was will man mit den Kunden? Was traut man den Kunden zu? Was sollte man ihnen zumuten? Und ist es schlussendlich, was ist besser für mein Geschäft, für meine Beziehung mit dem Kunden?
Wie geht das, wenn ich zu SRF anrufe und sage, grüezi, ich hätte gerne Herr Lüster als Telefon?
Ja, dann läutest du wahrscheinlich bei uns beim Empfang an und die stellen gerade zu mir durchstellen. Und wenn ich nicht gerade irgendwie beschäftigt bin, dann bist du bei mir. Ja.
Also effektiv, das klappt. Ich hätte gerne den Herrn Lüscher vom EcoTalk.
Dann müsstest du jetzt den Test machen. Kannst du ja mal anrufen. Jetzt gerade würdest du nicht durchkommen.
Nein. Jetzt würdest du den Reto abnehmen, oder?
Ja, der Reto ist
auch nicht am Pult.
Ich kann ihn heute nicht sehen, okay. Das heisst aber nichts. Aber, ja.
Also, Sie können ja sagen, die sind beide im Homeoffice.
Ja.
Das ist übrigens auch noch so, auch noch, wenn wir gerade dabei sind. Also in diesem Homeoffice haben sie meistens digitale Telefonieanlagen, die einfach nicht verheben. Und entweder scheppert es oder es kroset oder er wird unterbrochen oder irgendetwas. Und dann muss ich den Leuten alle sagen, die lassen mal, können wir schnell 2 Sekunden einfach durchschnaufen und probieren sie es doch noch ein. Können sie nicht das Mikrofon vor das Maul her tun, damit ich sie auch verstehe. Also auch dort, eigentlich ist alles wirklich schlechter geworden.
Also erstaunlich ist vor allem, dass wir in dieser Zeit mit Corona und wirklich alle zuhause und alle haben müssen sich installieren mit Homeoffice, dass wir wie immer noch mit den gleichen Problemen am Kämpfen sind. Eben das Beispiel mit man hört jemanden nicht oder etwas funktioniert. Das ist, finde ich, sehr erstaunlich. Und das Bittere ist, dass es dann irgendwie du denkst so, hey, nein, jetzt schon wieder eine unfähige Person und dann irgendwie einen Monat später bereicht es dich selber, hast irgendein Knöpfchen nicht aktiviert, hast irgendein Zeichen gemacht und dann bist du auch so ein Trottel, was nicht schafft, oder? Und ja, genau. Persönlich ist immer besser.
Ihr macht jetzt EcoTalk in einem Studio, die Leute kommen zu euch. Theoretisch hättet ihr ja die Elektronik dazu, dass die bei sich in der UBS oder in der XCS oder wo auch immer, oder bei der Migros aktuell, ist auch noch cool, oder? Irgendjemand an eine Kamera oder Mikrofon würde her sitzen und nachher mit euch reden. Aber die Qualität von einem Gespräch ist schon immer noch besser, wenn man eine vis-à-vis hat, echt.
Ja, absolut. Also ich meine, man spürt ja auch eine Person, oder? Wenn man gegenüber ist, wie geht es der jetzt gerade in diesem Gespräch, wie fühlt sie sich? Ja, das ist wie auch sonst. Also ich meine, ich sehe die Leute lieber vor mir direkt, das ist persönlicher. Ich bin auch, oder Gäste sind auch auskunftsfreudiger, wenn sie gegenüber sind, wenn man irgendwie ein gewisses Verhältnis aufgebaut hat, ein Vertrauensverhältnis und alles, was online passiert, es geht. Zur Not sowieso, aber wenn es nicht muss sein, muss es nicht sein.
Hast du irgendeine Philosophie, wie du deine Gespräche aufbaust? Du wolltest ja wahrscheinlich deinem Gegenüber am Anfang nicht gerade sagen, sie sind der grösste Trottel und sie sind unfähig. So fährst du sicher das Gespräch nicht an. Sondern du wolltest ja vermutlich deinem Gegenüber zuerst mal ein gewisses Wohlbefinden übermitteln. Dass er eben auskunftsfreudig wird, dass er sagt, okay, da ist ja noch ganz in der Ordnung da vis-à-vis. Wie machst du das?
Gut, ich würde jetzt sagen, im Vorgespräch, also wir hocken ja dann schon dort, bevor es dann anfängt, oder? Und dann redet man schon mal und dann redet man aber über Gott und die Welt. Oder? Und dort, glaube ich, kann man eine gewisse Lockerheit hinbringen, sodass man nachher nicht muss irgendwie bei der ersten Frage irgendwie schleimen oder so, dass man da irgendwie...
Oder das Gegenteil, oder? Man kann verrückt machen.
Ja, also ich meine, ich glaube, das ist schon auch ein bisschen... also es wäre nicht das Konzept von der Sendung. Wir sind nicht das, wir haben nicht den Anspruch, dass wir unsere Gäste hässig aus dem Studio rauslassen, sondern ja, es gibt harte Fragen, es gibt kritische Fragen, das muss und hat alles immer Platz, aber es muss immer ein angenehmer Rahmen sein, man muss den Leuten die Möglichkeit geben, auch, man muss sie ausreden lassen, sie müssen ihre Argumente können einbringen können. Ja, sonst funktioniert es langfristig nicht.
Du hast deine Karriere angefangen bei Radio Zürichsee. Das war währenddem, dass du noch bei der Bank geschafft hast. Ist das richtig?
Ja, genau. Also, beziehungsweise, ich habe bei der Bank geschafft und dann konnte ich so ein Kurzpraktikum machen von 3 Monaten. Dann hatte ich ganz kurz eine Überschneidung von 2 Jobs, aber nachher habe ich dann schon ganz gewechselt zum Zürichsee.
Wie ist das so für dich, heute wieder hinter einem Mikrofon zu sein?
Hey, es fühlt sich gut an. Es ist, du stellst Fragen und ich gebe die Antworten. Das ist eher ein bisschen Ungewohnte an dieser Situation. Aber sonst, es ist schön.
Wie empfindest du das jetzt? Eben, dass du jetzt eigentlich der bist, der befragt wird und nicht der, der fragen
darf? Im Moment noch sehr angenehm. Ich weiß nicht, was du alles noch vorhast mit mir. Aber es ist gut. Hey, ich glaube, wenn man selber ein Interview führt, wenn man dort im Lead ist mit den Fragen, dann macht man sich im Vorfeld Gedanken und hat irgendwie eine Idee, wohin das Gespräch könnte hinkommen. Und jetzt bin ich einfach da, lass mich leiten, du stellst deine Fragen und ich kann dir hoffentlich interessante Antworten geben.
Wenn wir nochmal schnell zurückgehen zu der Bank, wo du gesehen bist, du bist gesehen bei der Swissquote, du bist bei der CS und du bist bei der Katz Bank gesehen. Das ist der Queen ihre Bank, glaube ich, oder?
Kurz, jawohl.
Also die Queen nicht mehr, oder? Die Queen lebt ja leider nicht mehr, aber es ist eine Bank, die mit den Engländern etwas zu tun hat. Und Katz gibt es, glaube ich, nicht mehr, oder?
Ja, die ist, so viel ich weiß, irgendwann mal von einer französischen Bank aufgekauft worden, nachdem sie ein bisschen Probleme bekommen haben.
Also du bist nicht nur schuld, dass es CS nicht mehr gibt, sondern du bist ein bisschen auch schuld, dass es Katz nicht mehr gibt.
Ja, das, wie gesagt, also, du kannst noch ein bisschen Salz streuen. Also, ja, es ist gut. Nein, also das Bittere ist eigentlich noch bei der Kutz, bin ich sogar noch im Risk Management gewesen. Also hätte eigentlich, wie soll ich sagen, zumindest können Gegensteuer geben dort. Aber ja, also klar, ich meine, das ist eine Bank, eine britische Bank mit einer Schweizer Niederlassung. Und es hat nicht alles an mir gelegen.
Und du bist noch bei einer anderen Bank gewesen, nämlich bei Swissquote. Und dort hättest du eigentlich müssen bleiben. Dort hättest du eine Aktie kaufen damals.
Genau.
Und bleiben und ausharren, dann wärst du jetzt ein reicher Mann.
Ja, das stimmt. Das ist wirklich auch nur so ein Studijob gewesen. Ich habe dort dann eigentlich mitgeholfen, die Website, die damals, sie ist französisch konzipiert worden. Man hat dann so ein Gemisch aus Englisch und Deutsch für die Deutschschweizer zur Verfügung gestellt. Und ich habe dort geholfen, dass das ein bisschen verständlicher wird, so wie die Sachen beschreiben. Aber ja, du hast recht, ich habe einen Fehler gemacht. Ich hätte müssen investieren dort. Swissquote ist eigentlich, man kann sagen, ja, so ein bisschen der heimliche Star von der Fintechs. Ich meine, damals hat man noch nicht von Fintech geredet, dann war es einfach ein Unternehmen, eine Online-Bank. Und heute sagt man Fintech und dann ist alles cool. Aber die Bank hat es definitiv mehr geschafft als andere, die immer im Fokus sind.
Die Mitgründer war die Zürich Versicherung. Und die Zürich Versicherung ist, so wie mit mir mal ausgestiegen, weil sie gesagt hat, das kommen wir eh nicht auf einen grünen Zweig, das kommt eh nicht gut. Auch die die heute wahrscheinlich zwischendurch ein bisschen Sand auf ihr Haupt streuen oder Asche aufs Haupt streuen. Du bist eben nachher von Zürichsee zu SRF gegangen, Radio auch, glaube ich, oder?
Genau, zum Radio, ja. Also auf Bern konkret. Ich habe zuerst angefangen bei der Nachrichtenredaktion, die sind damals in Bern gewesen. Und das war mein Einstieg beim SRF. Ich habe das ein paar Jahre gemacht und dann aber schon natürlich wollen, irgendwann mal in der Wirtschaft.
Bist du nur im Offline gewesen, oder bist du am Mikrofon gewesen?
Nein, am Mikrofon, also Nachrichtensprecher und Nachrichtenredakteur.
Also du bist einer der klassischen Nachrichtensprecher gewesen?
Ja, genau. Also klassisch, ja, genau. Also einfach einer der Nachrichtensprecher auf der SRF-Redaktion, genau.
Als ich jung war, und das ist ein Moment her, haben die alle fast die gleiche Stimme gehabt, die Radio Beromünster Nachrichtensprecher. Die hat man fast nicht von anderen haben. Ich glaube, man hat einfach eine gewisse Tonlage gehabt. Wie ist das bei dir gewesen? Wo du nachher den Gump gemacht hast, Radio Zürichsee, jetzt mehr Privatradio und wahrscheinlich ein bisschen salopp ein bisschen zu doch strengeren Radio von der SRG. Wie ist das gewesen?
Es war speziell gewesen, und zwar insofern, dass die Redaktion, die Nachrichtenredaktion, wo damals dort, die Leute, die dort geschafft haben, das ist ein Team gsi, wo schon seit Jahren bestanden hat, und die haben praktisch keine Veränderung gehabt. Also ich bin seit langer Zeit wie eine neue Person gsi, wo dort überhaupt reingekommen ist. Und entsprechend eingeschworene Klicken mit gewissen Standards. Und dann kommt eben der Jung vom Privatradio und darf jetzt da auch noch ein bisschen mitmachen. Das hat sich dann aber mit der Zeit aufgeweicht. Die Redaktion hat sich dann gewandelt. Es hat sehr viele Leute auch gehabt, die vor der Pensionierung gestanden sind. Und dann sind Junge nachgerutscht. Und mittlerweile ist das, jetzt sind sie ja in Zürich, ist das ein sehr, wie sagt man heutzutage, diverses Team von jung bis alt, Mann, Frau, alles.
Hast du dich beworben denn bei SRF?
Ja, ich habe mich beworben und dann hat es geheißen, es sei nichts frei.
Und also du bist einfach gegangen und hast dich einfach beworben? Es ist nicht irgendein Inserat?
Nein, es ist eine Blindbewerbung. Ich wollte einfach unbedingt dort arbeiten. Weil für mich ist es so ein bisschen, also Nachrichtenjournalismus hat mich interessiert, ich habe das gemacht beim Zürichsee und es war klar, die nächste Weiterentwicklung müsste beim SRF stattfinden. Und dann habe ich mich dort blind beworben und mein dann späterer Chef hat mir gesagt, er hätte gar keine Stelle. Danke vielmals. Und aber irgendwie 3 Monate später hat er sich dann wieder gemeldet, er hätte jetzt eine Stelle und hat das Dossier angeschaut und wir sollen uns doch mal treffen. Und dann hat es seinen Lauf
gemacht. Wie ist das gewesen? Du hast ja keine Sprecherausbildung gehabt im Radio Zürichsee. Ich nehme an, dort hat man einfach gesagt, mach mal, schau mal, wir hören dir mal zu. Ja, es ist nicht schlecht. Und jetzt plötzlich bist du bei einem, ich sage jetzt, noch professionelleren Radio gelandet und dort sind die Ansprüche ein bisschen anders.
Ja, das ist so. Also Sprecher ist sicher sehr wichtig bei der Nachrichtenredaktion. Also das Ziel, dass man jetzt nicht gerade unbedingt rausgehört, von welchem Ecke von der Schweiz dass du kommst, oder? Dass man auch gut betont, dass man an der richtigen Stelle Pause macht und so weiter und so fort. Das hat einen sehr hohen Stellenwert gehabt. Und vorher war es halt einfach gewesen, mach mal. Und plötzlich hat man gesagt, nein, es gibt Regeln. Es gibt, man muss das beachten und ja, ich bin begleitet worden von Sprechcoaches und es war toll gewesen, hat mich weitergebracht und
Zürichsee ist Schweizerdeutsch gewesen, nehme ich an, oder?
Nachrichten sind Hochdeutsch gewesen.
Hochdeutsch gewesen.
Also, es hat auch Regionalnachrichten gegeben, die haben wir Dialekt gemacht, aber so die internationalen News.
Also bist du es eigentlich ein bisschen gewöhnt gewesen, auch Hochdeutsch zu reden?
Ja, das bin ich mir gewöhnt gewesen. Aber klar, es ist es hat noch Entwicklungspotenzial.
Kommen wir nochmal zurück jetzt zu deiner CS-Karriere, oder besser gesagt zur CS an und für sich, zu dieser Firma. Wir wissen alle, integriert worden in die UBS hinein. CS gibt es so nicht mehr. Kunden werden integriert in die UBS. Die sie wollen und die sie nicht wollen, die haben ein Problem. Oder die nicht wollen, zu der UBS gehen, müssen sich eine andere Bank suchen. Du hast ja das eigentlich in den letzten Jahren, wo du bei SRF bist, heute noch erlebt. Du hast die Grossbank erlebt. Ich kann mir auch vorstellen, dass der ein oder andere CS-Crack bei euch am Mikrofon war. Und heute gibt es die Bank eigentlich nicht mehr. Hat es Momente gegeben, wo du und der Reto miteinander einen Kaffee getrunken haben und den Kopf geschüttelt haben und gesagt, wie kann die Bank das eigentlich noch mehr machen? Also vorher schon, also bevor es dann rausgekommen ist, dass per Notrecht da eine Fusion muss gemacht werden oder eine Quasi-Fusion muss gemacht werden, sondern vielleicht schon 2, 3, 4 Jahre vorher, wo du den Kopf geschüttelt hast und gesagt, hey, das kommt nicht gut.
Ja, also das hat es mehrfach gegeben. Es hat ja in den Jahren, bevor dann, der Untergang da war, hat es extrem viele Skandale gegeben. Und untereinander, also jetzt der Edo und ich oder auch andere Leute aus der Redaktion, haben natürlich schon gesagt, hey, irgendwann ist es dann auch mal genug, aber dass es wirklich, also dass es dann wirklich passiert, dass Grossbank Credit Suisse nicht mehr fähig ist zum Überleben, das hat dann gleich schon auch schockiert. Und wir haben ja, das ist ja ein sehr spezielles Wochenende gewesen, wo das dort verkündet worden ist. Wir haben so ein bisschen geahnt, dass etwas kommt. Das hat so, ja, vor allem die britischen Medien haben da ein bisschen mehr Informationen gehabt als wir. Und das ist ein bisschen übergetröpfelt in die Schweiz. Und wir haben uns darauf vorbereitet, dass ziemlich sicher eben am Wochenende dann so die Botschaft kommt. Dann haben wir langsam realisiert, hey, wow, jetzt haben wir immer gedacht, es kann nicht gut kommen, aber irgendwie gleich nie erwartet, dass der Untergang tatsächlich möglich ist. Und jetzt ist er offenbar da und das sind wir schon auch alle schockiert gewesen.
Ihr seid ja ein Medium, das ja auch ein bisschen etwas mit Personen zu tun hat. Der Präsident von der Credit Suisse, der Rohne, Anwalt, Rechtsanwalt, mal eine Zeit lang ProSiebenSat.1 mit dem Schawinski zusammen. Also da muss man fragen, zuerst ist er Jurist, nachher ist er mehr oder weniger Fernsehmacher und nachher wird er Präsident von einer Bank. Wir wissen alle, jetzt im Nachhinein, es ist wahrscheinlich nicht so wahnsinnig gut gewesen und er ist ja auch ein bisschen der Buhmann jetzt aktuell. Und eine andere Person, wo man aber überhaupt nicht darüber redet, das ist der Severin Schwan, das ist der ist dann operativer Chef von der Roche und gleichzeitig ist er im CS-Verwaltungsrat für Personelles zuständig gewesen. Und man könnte ihm ja ein bisschen vorwerfen, dass er schlechte Leute ausgesucht hat. Und die haben mitgeholfen, die Bank oben runterzufahren und kaputt zu machen. Irgendwie ist der Severin Schwan aber völlig glimpflich davon gekommen. Es redet niemand von ihm. Auch wenn man den Leistungsausweis von der Roche anschaut. Ich habe sogar eine Aktie von Roche. Oder? Und ich schaue die jeden Tag anschauen, selbstverständlich. Die war mal weit über 400 Franken gewesen. Und dann ist sie irgendwie über 220 Franken gekehrt. Also relativ heftig. Die Roche-Aktie war eine Aktie, wenn man die gekauft hat, hätte man sie den Kindern vererben und die haben es ihren Kindern wieder vererbt und so weiter. Und die hat man einfach behalten, weil sie ist nur rauf und die Dividenden sind nur besser geworden. Also das war ein richtig wunderschöner Blutchip. Und jetzt muss ich mir das erleben, dass eine Generation Manager das fertigbringt, das Ding von über 400 Franken auf knapp 200 Franken oben runter zu. Wie kannst du dir vorstellen, dass mal eine Person wirklich in Gegenwind kommt, die ganze Presse schreibt gegen den und auf der anderen Seite hat es dann Leute, die kommen einfach völlig ungeschoren davon?
Ja gut, also zuerst einmal, ich meine, die Verwaltungsratsmandate, oder? Das ist immer schon mal eine Sache für sich. Also es gibt Leute, die nehmen das ernst und die geben dort viel Energie rein und die machen aus Sicht vom Unternehmen einen guten Job und bringen das Unternehmen irgendwie weiter. Die geben, sind dafür zuständig, dass es eine ordentliche Strategie gibt und dass die gut umgesetzt wird. Oder? Und dann gibt es aber auch natürlich die sagen, ja, es wäre ja noch hübsch, ich habe ja noch ein bisschen Zeit, ich bin jetzt da zwar da Chef, aber da könnte ich noch ein Verwaltungsratsmandat haben. Oder? Und dann ist man halt dann vielleicht am
falschen Ort. Aber das kann ja nicht sein, dass der Chef von der Roche, der CEO von der Roche, wo in eine von der grössten Banken in den Verwaltungsrat hineingeht, das mehr oder weniger als Sandkastenspiele anschaut. Das kann ja nicht sein.
Also das würde er niemals so sagen. Ich tue ihm das auch nicht jetzt in der Absolutheit unterstellen. Aber ich sage jetzt mal, sein Fokus war ganz klar die Roche. Und er hat dort noch ein Mandat bei der CS. Und natürlich, es ist der gesamte Verwaltungsrat, der in der Verantwortung ist. Du hast noch den Präsidenten, den damaligen, angesprochen. Natürlich, man sagt ihm auch eine gewisse Allmacht nach, oder? Dass er das Gremium total kontrolliert hat und dass man dort mehr so die zunickenden Köpfe hatte. Oder? Das kann ich jetzt von außen nicht gut beurteilen, aber wenn das so ist, dann trägt sicher auch er eine grössere Schuld. Und Jurist per se ist jetzt nicht der falsche Job, glaube ich, bei der Bank. Also da gibt es viele juristische Themen. Also das allein ist ja noch nicht so,
dass... Ja, du Jurist brauchst erst, wenn du Lampen hast, oder? Vorher musst du arbeiten.
Nein, du musst natürlich auch wissen, wie du dich kannst bewegen, was liegt drin und was nicht. Und ja, klar, in der Nachbearbeitung dann auch noch, oder? Wenn es Probleme gibt, genau. Aber ja, aber deine ursprüngliche Frage war ja, eben, warum gibt es solche, die mehr im Spotlight stehen. Und ich glaube, er hat das geschickt gemacht. Er hat sich nie gross geäussert. Er ist zum richtigen Zeitpunkt, hat er sich rausgeschlichen dort. Bei Roche, ja gut, kann man geteilter Meinung sein. Aber ich glaube, dort hat er jetzt nicht den schlechtesten Job gemacht. Und damit ist er wie ein bisschen weg von den Skiwerfern. Und dann gibt es andere und die sind geblieben. Ja.
Wenn wir ganz kurz bei den Banken bleiben, gehen wir schnell zur Raiffeisenbank. Und dort ist ja die illustre Person, die man auch heute noch kennt, obwohl der Chef jetzt schon zweimal gewechselt hat seither. Das ist der Pierin Vinzenz, wo man vorgeworfen hat, er sei moralisch nicht ganz über jeden Verdacht erhaben. Und er hat sich beteiligt bei Unternehmen, hat die der Raiffeisenbank verkauft und hat das nicht deklariert, dass er dort ja, beteiligt ist. Also er hat sich, wenn wir sagen, ein bisschen bereichert. Wenn man die Schadensummen anschaut, von einer Raiffeisenbank, die Pierin Vinzenz verursacht hat, und eine Schadensumme anschaut, wo das Credit Suisse Management, da müsste man eigentlich sagen, die Pierin Vinzenz ist nicht einmal ein Kieselsteinchen. Und trotzdem hat die ganze Menschheit in der Schweiz mit den blotten Fingern auf den Pierin Vinzenz gezeigt. Du hast selber das verfolgt, du hast auch glaub, noch Sendungen gemacht, wo es zu einer Verurteilung gekommen ist von Pierin Vinzenz. Wie hast du das erlebt? Hast du jetzt mal den Moment gegeben, wo du gesagt hast, um Himmels Gottes Willen, was machen wir eigentlich für ein Theater um den Pierin Vinzenz? Oder hast du eigentlich zu denen gehört, die gesagt haben, das ist jetzt richtig, jetzt tut man es mal so einem Bankenmanager auch mal zeigen, wo der Bartli den Most holt?
Hey, ich habe kein Gefühl in die eine oder andere Richtung gehabt. Ich hatte einfach den Auftrag, zum dort hingehen und das beobachten und darüber zu berichten. Und habe vor Ort einfach eine riesige Journalistenschar vorgetroffen, die zweiteilt war. Es hat die eine Hälfte gegeben, die wirklich darauf aus war, um jetzt hier sachlich und möglichst neutral über den Fall zu berichten, wo auch, sage ich jetzt mal, grösstmehrheitlich auch fair umgegangen ist mit der Person selber, mit der angeklagten Person. Und dann hat es aber auch die andere Hälfte gegeben. Also die Sensationsjournalisten, sage ich jetzt einmal, die vor allem wollen ein gutes Bild haben, wo ja, schon bevor der Fall eigentlich angefangen hat, schon eine Auslegeordnung gemacht hat im Stil von endlich muss jetzt den mal da antraben. Oder?
Habt ihr denn auch in eurer Wirtschaftsredaktion mal recherchiert, was hat der Pierin Vinzenz wirklich eigentlich kaputt gemacht? Oder hat er eigentlich gar nichts kaputt gemacht? Hat er eigentlich Firmen integriert in die Raiffeisen hinein, auch wenn er persönlich profitiert hat, wo eigentlich ein positives Momentum hatte? Ist der Schaden nicht eigentlich entstanden durch die Nachfolge von Pierin Vinzenz, wo nachher in einer Hetze und Akutheit müssen die Firmen loswerden und rausverkaufen zu jedem Preis? Hat man das eigentlich auch mal untersucht?
Hey, schau, wir haben das zigmal besprochen auf der Redaktion. Da gibt es unterschiedliche Haltungen, aber nichtsdestotrotz liegt es ja nicht an uns Journalisten, dann schlussendlich zum Schluss kommen, hat er jetzt irgendwie da mit diesen Firmenkonstrukten irgendwie gegen das Gesetz verstoßen oder nicht. Ich meine, ich habe den Fall, ich bin in dem Gerichtssaal drin gewesen. Das war im Volkshaus in Zürich, also ein riesen Saal. Da hat es zig Leute gehabt, die das verfolgt haben. Und das ist also nicht ohne gewesen. Also es ist ziemlich kompliziert mit diesen Firmenkonstrukten und wie die das gemacht haben. Und die eine Seite stellt es komplett anders dar als die andere. Also es ist nicht so ganz einfach gewesen. Und ich glaube, ich hätte mir jetzt da auch nicht zutraut, irgendwie schlussendlich einzustehen und zu sagen, doch, er hat einen Fehler gemacht oder nein, es ist alles okay. Also ich glaube, ich bin froh, dass das nicht meine Aufgabe war. Ich habe versucht, überzubringen, was ist der Vorwurf. Was ist quasi die Antwort von ihm, von seinem Anwalt? Dann war ja noch der Valentin Stocker dort auch noch dabei gewesen, auch diese Seite mit integrieren. Und schlussendlich möglichst einfach aufzeigen, was ist. Und die Richter müssen entscheiden, nicht ich.
Darf ich vielleicht noch mal nachhaken? Also, meine Frage war eigentlich die gewesen, hat man mal untersucht, was hat die Raiffeisen damals gezahlt für die Firmen? Und wie produktiv wären die Firmen gewesen, wenn sie sie behalten hätten? Hätten sie wirklich Geld verloren damit? Also kann man wirklich sagen, jawohl, der Raiffeisen hat einen grossen Schaden erlitten durch Pierin Vinzenz? Oder ist es eben umgekehrt? Man sagt, nein, eigentlich ist gar kein Schaden vorhanden. Sie haben es vielleicht ein bisschen teuer gekauft, weil er selber noch die Fingerlider drin hatte. Aber das hat man, irgendwie gehört man das nicht. Weißt, also wir Bürger wissen nicht so recht, was ist jetzt eigentlich los gewesen? Mm. Oder eben ist der Schaden nachher eigentlich angerichtet worden durch seinen Nachfolger, der gesagt hat, überall wo der Pierin Vinzenz die Finger drin hat, das ist dreckig, das muss fort. Oder?
Ja klar, also hey, und was heisst untersucht? Wir haben nicht jetzt da irgendwie eine Sonderkommission Pierin Vinzenz Geschäfte gegründet und haben das so in dem Detail angeschaut, oder? Ich meine, es ist ja mehr der grundsätzliche Vorwurf von wegen die Selbstbereicherung durch Geschäfte, die man nicht offiziell ausgewiesen hat. Wie schlimm das jetzt wirklich war, I don't know. Ich glaube schlussendlich, wenn man jetzt schaut, wie der Prozess verlaufen ist, mit einem Schuldspruch in erster Instanz, nachher wieder ein quasi zurück an den Absender in zweiter Instanz, muss man sagen, es bleibt eigentlich vor allem eine Image-Geschichte. Oder? Es geht ums Image. Und wie viel Image, der Raiffeisen, was jetzt da effektiv der Verlust war oder der Schaden, der da angerichtet ist, also Hand hoch, wer das beziffern kann, ich nicht.
Es ist einfach manchmal verrückt, oder, wie man auf Personen losgeht. Also, ich mache jetzt ganz ein ganz absurdes Beispiel. Wir haben eine neue Generaldirektorin, Susanne Wille. Hat vielleicht irgendwann indirekt noch etwas mit dem General Wille zu tun, aus dem Ersten Weltkrieg. Und man weiss, dass der General Wille sich reingeschmuggelt hat als General. Es hätte ein ganz anderer General werden sollen. Und der ist hinterher mobben und machen und tun, damit er nachher letztendlich vom Parlament als General. Jetzt könnte man ja das könnte man konstruieren, oder? Könnte man eine riesige Geschichte daraus machen. Die bringe ich siebenmal. Und zuletzt hat die Person, die einmal drei Generationen weiter hinten ist und überhaupt nichts mit dem zu tun hat, einfach plötzlich einen schwarzen Tolken im Reinheft. Oder? Es ist schon unglaublich, die Macht, die Journalisten eigentlich haben.
Ja, Macht. Also ja, wir haben eine gewisse Verantwortung. Ja. Das ist ganz klar so. Und darum ist es auch wichtig, dass wir die Qualität weiterhin können leisten können. Wenn ich schaue, was alles abgeht in der Medienlandschaft mit Stellenabbau und Umstrukturierungen und da noch etwas streichen und da noch etwas streichen. Ich meine, das macht die Situation natürlich nicht besser. Oder? Also wir brauchen gut ausgebildete Leute, die hingehen können, sich an einer Sache möglichst objektiv annehmen und auch entsprechend berichten. Also objektiv ist eh nie möglich, oder? In dieser Absolutheit, aber eine Ausgewogenheit, eine Sachlichkeit könnte hinbringen.
Könnte es sein, mit all dem Wissen, das du jetzt hast und all, was du hörst, dass du wieder mal aussteigst bei SRF und sagst, ich will in einer operativen Post, ich will gerne neu Manager werden?
ja, also warum nicht? Aber also ich hätte jetzt nicht konkret eine Idee, warum soll ich da jetzt Nein sagen?
Also
ich,
aber als Generaldirektor hast du dich nicht gemeldet bei SRF?
Nein, also ich überschätze tue ich mich nicht. Ich tue mich tendenziell unterschätzen.
Gehen wir zurück zum Eco-Talk. Du hast dort immer illustre Gäste, unter anderem hast du mal die Microsoft-Schweiz-Chefin Katrin Hinkel. Und dort haben wir unter anderem über KI geredet. Ist das gewesen, bevor DeepSeek plötzlich auftaucht ist oder nachher?
Ja, das war leider vorher gewesen, weil das wäre natürlich spannend gewesen.
Also sind die noch relativ bequem im Sessel gesessen und haben gesagt, ja, wir haben hier KI, ist wunderbar, oder?
Genau.
Wir werden alle Monate 100 Milliarden mehr wert, Börsenwert haben wir. Und dann ist ein Chines gekommen und eben DeepSeek und hat kurzspitz bei Nvidia, ich glaube in einem Tag ist das, glaube ich, 600 Milliarden Börsenwert gekillt. Ist das völlig aus dem heiteren Himmel gekommen?
Hey, also ich meine, bei dieser KI, das ist ja so eine Sache, oder? Seien wir ehrlich, in der breiten Bevölkerung, rein technisch und was da alles möglich wird sein und schon möglich ist, dass da hat niemand wirklich den Überblick. Das gibt ein paar Spezialisten, die das vielleicht haben, oder? Das heisst, die Konzerne spielen natürlich mit dem. Die erzählen uns keine Ahnung was alles, was sie können und warum sie super sind, oder? Und wenn du schaust, jetzt, was die Börsen laufen unglaublich gut, aber Wenn man noch ein bisschen genauer hinschaut, sieht man, es sind vor allem eben genau die Tech-Unternehmen, die gut laufen. Und vor allem die, die herausstreichen können, dass sie mit KI im Moment gerade irgendetwas Heisses am Laufen haben. Oder? Und jetzt kommt ein Chines und sagt, hey, wir können nahezu das Gleiche machen, aber mit viel weniger Leistung, die wir dahinter brauchen. Also viel günstiger, alles viel günstiger und viel energieärmer. Oder? Und wir machen das Gleiche wie ihr, aber einfach effizienter. Und dann, pum, denken die Leute, ui, jetzt aber, jetzt ist etwas passiert. Und entsprechend kommt es zu Panik an der Börse. Und die Firmen, gut, jetzt wird es, Microsoft ist auch stark gestiegen, aber Nvidia, oder, das ist ja der Klassiker. Ich meine, das kann man ja gar nicht beurteilen. Wie viel hat die Firma wert? Ist es jetzt schlimm, wenn der Kurs 17% einbricht? Oder ist es eigentlich nur okay, weil sie sind eh total überbewertet waren? Also für mich ist das, also ich würde jetzt niemals eine einzelne Nvidia-Aktie kaufen oder nur auf die setzen, weil ich das Gefühl habe, ich könnte das beurteilen, was die effektiv wert haben. Oder?
Konsequenzen sind ja jetzt nicht nur an der Börse, sondern Konsequenzen sind auch politisch. Unter anderem Italien hat sich entschieden, DeepSeek auf dem Internet zu sperren. Das heisst, die Italiener kommen jetzt aktuell nicht mehr an DeepSeek her. Das heisst, es hat eine ganz starke politische Komponente. Die politische Komponente sehen wir ja in ganz vielem wirtschaftlichen Umfeld. Also wenn Google ein bisschen stark wird, dann kommt die Europäische Union und geht sie büssen. Manchmal ist es noch schwierig herauszufinden, was sie eigentlich büssen und warum dass sie eigentlich büssen. Und das Gleiche passiert mit Facebook. Oder? Also im Zeitalter vom Internet muss doch eine Firma einfach besser sein als die andere. Und wenn wir jetzt DeepSeek tatsächlich blockieren, ist das ja etwas, das kurze Hösli anhat. Also das geht relativ schnell. Oder? Die Italiener können dann das gleich irgendwie umgehen. Andere Länder machen dann vielleicht nicht mit und dann müssen die Italiener es gleich wieder auftun. Wir haben das miterlebt mit TikTok in Amerika, wo irgendwie 12 Stunden drunter war und nachher ist es wieder gekommen. Also es ist, für mich sind es so die letzten Zuckungen von der Politik, wenn sie anfangen, von Technologie verbieten.
Ja, im Grundsatz bin ich voll bei dir. Also das sehe ich schon auch. Jetzt bei dem Produkt, ich weiß jetzt nicht genau, was schlussendlich tatsächlich der Grund ist, warum Italien jetzt das gesperrt hat. Aber wenn du natürlich so eine App bringst und dann gehst du ein, zu wem gehört Taiwan? Und die App sagt dir, Taiwan gehört seit eh und je zu China. Und es gibt nur das China und überhaupt und so. Dann siehst du ja auch ein bisschen, es gibt auch eine gewisse Macht, die von dort ausgeht und man kann schon auch natürlich zum Grund kommen, zum Schluss kommen, man muss gewisse Standards muss man anwenden. Aber ich will jetzt nicht die Diskussion quasi eröffnen, ist Taiwan gehört das jetzt zu China oder nicht, oder? Aber einfach, es gibt auch gewisse Risiken.
Aber glaubst du, dass die anderen das besser machen? Also du kannst ja vielleicht auch irgendeinem amerikanischen Produkt eine Frage stellen und dann kommt auch irgendeine Frage, der Panama-Kanal gibt es nicht mehr, oder? Das heisst jetzt einfach ja, also, amerikanischer Kanal oder so etwas.
Aber würde das, also ich meine, wenn das jetzt effektiv würde passieren, ja, dann müsste man ehrlich gesagt, müsste Italien, wenn das der Grund ist, gleich konsequent sein. Würde es aber wahrscheinlich nicht machen, oder? Weil mit den Amerikanern hat man natürlich gute Wirtschaftsbeziehungen. Mit China ist es immer noch quasi ein super gutes Potenzial, aber es kommt nicht daran hin, was man mit den Amerikanern schon hat. Und das sollte man natürlich nicht aufs Spiel setzen.
Es sind auch Verlage, die ja sehr oft sagen, wir wollen jetzt, dass Google besteuert wird, dass wir wieder ein bisschen Geld bekommen für die Artikel, die sie uns stellen. Und mir würde mal wundern, wenn Google den Tagesanzeiger oder irgendeine Firma einfach streichen, einfach sagen, wenn das Wort Tagesanzeiger eingetippt wird bei Google, dann kommt einfach nichts mehr. Oder? Dann sagt Google, was ist das? Oder? Wie wäre denn das? Oder bei SRF? Oder? Wie oft gehe ich zum Beispiel sagen, Microsoft und KI und dann plötzlich fällt unten raus SRF Echo Talk. Oder? Also das heisst, dort war es ein Thema. Und dann gehe ich die schauen, mit der Microsoft-Chefin zusammen. Und das hätte ich vielleicht gar nicht gemerkt, wenn ich nicht Google gefragt hätte.
Ja, das stimmt schon. Aber ich meine, da stellst du natürlich jetzt auch wieder, also du stellst eigentlich die Frage von der Zensurmöglichkeit. Oder? Also ich meine, jetzt, Google hat ja nur den Wert, den es hat, weil man grundsätzlich, zumindest in der westlichen Welt, das Gefühl hat, da kommen die richtigen Suchresultate. Oder? Also wenn man wirklich merkt, es ist jetzt wirklich eine Manipulation, gewisse Sachen kommen nicht, dann würde ja vielleicht dann auch das Vertrauen Richtung Google schwinden. Und ich bin sowieso nicht überzeugt, dass Google unsere Zukunft ist. Also ich meine, wenn du jetzt schaust mit all den Chat-GPTs und was es alles schon gibt, ich meine, ich könnte mir vorstellen, dass es ein bisschen Verlagerung gibt dorthin, oder? Also dort würde ich jetzt den Fokus legen.
Aber dort ist ja die Zensur wirklich gefährlich an und für sich. Weil ChatGPT, also OpenAI, die dir im Hintergrund eigentlich aus dem Wissen einen Text formulieren und dir den geben, oder?
Ja, aber
und da kann natürlich sehr viel unterdrückt werden. Und bei Google, da liefert er einfach mal 50 Resultate. Und dann kannst du sagen mehr und dann kommen nochmal 50. Und dann kannst du sagen nochmal mehr und dann kommen nochmal 50. Das heisst, du hast eine gewisse Recherchetätigkeit, die du selber machst, und du gehst dann bei diesen 50 vorbei und sagst, der ist für mich nicht relevant, der ist relevant. Und bei OpenAI ist es mega gefährlich, dass die Werte und den Text so formulieren, wie sie finden, es ist richtig. Und du gehst nachher raus damit und sagst, ja, das ist richtig.
Ja, das stimmt. Aber dafür, wenn du bei Google ein Produkt kaufen willst, irgendwie ein neues Handy oder so, und dann drückst du auf Shopping oder wie es genau angeschrieben ist, dann kommst du ja dort auch nicht all Angebote über oder das günstigste Angebot, sondern nämlich die, die mit Google irgendwie in irgendeiner Form zusammenarbeiten, Werbung schalten und so weiter und so fort. Also das passiert überall ein bisschen. Ich glaube, ja.
Wir haben ja mit dem Trump ist ja um die Transparenz gegangen in den Social Media. Der Trump hat ja behauptet, das Zeug ist viel zu stark kontrolliert. Da gibt es Kontrollbehörden bei Facebook und diesen Firmen, die das anschauen und sagen, das darfst du und das darfst du nicht. Und haben sich sehr viel aufgeregt darüber, dass sie eigentlich nicht mehr publiziert sind worden. Und der Trump hat nachher gesagt, nein, das darf nicht sein, das müssen wir rausnehmen. Es hat natürlich auch mit ihm persönlich vermutlich etwas zu tun, dass er sehr viel zensiert ist worden. Also wir wissen eigentlich alle nicht mehr so recht Bescheid, was ist eigentlich zensiert und was ist nicht zensiert. Oder?
Ja, das stimmt. Und das ist natürlich dann quasi das Extrembeispiel. Und man merkt jetzt auch, dass die Tech-Konzerne jetzt, wollen irgendwie mit dem Trump gut auskommen. Dass gerade Meta, Facebook, wo ja da zurückkrebst und jetzt da nicht mehr so eine strenge Kontrolle will machen, Free Speech. Die Frage ist, wo ist die rote Linie? Was ist okay, zum sagen, welche Meinung ist eine Meinung und was geht dann Richtung Extremismus. Aber du sprichst ein gutes Thema, das wird uns noch lange beschäftigen, wie wir das in den Griff bekommen können.
Es gibt ja Interviews, die ihr dürft oder die ihr müsst führen, die nicht ganz einfach sind. Der Reto, die Kollege, hat kürzlich mal der Martin Schlegel, der neue Nationalbankpräsident, dürfen begrüßen. Und ein Nationalbankpräsident darf ja einfach nichts sagen.
Genau.
Er muss immer eigentlich geradeaus schauen, er darf nicht lächeln, er darf aber auch nicht heulen, und er darf nicht sagen, ich sehe es jetzt so und das könnte dann schon noch passieren, sondern es sind eigentlich die gleichen Plattitüden, die der Vorgänger rausgelassen hat und die er jetzt auch muss. Er darf gar nicht anders, sonst gäbe das eine Katastrophe. Haben Sie dort gelöselt, wer das muss machen, das Interview?
Ja, nein, also zuerst einmal, der Martin Schlegel ist wirklich eine sympathische Person, wenn man ihn so einfach trifft, jetzt ohne, dass irgendwo eine Kamera läuft. Also ich glaube, ihn begrüßen wir gerne im EcoTalk-Studio. Er ist eine sehr relevante Person. Aber uns ist natürlich von Anfang an bewusst, dass man dort können wir keinen Primär generieren. Oder? Also das wär unglaublich skandalös, wenn er uns würde etwas beantworten würde, was er gar nicht hätte sollen. Und dann nachher irgendwie, steigt der Franken oder was auch immer passieren könnte. Aber man tut sich natürlich schon gut vorbereiten. Du hast die Sendung geschaut, offenbar. Du hast auch gemerkt, der Reto hat ein paar Fragen mehr gestellt, als man sonst im Eco-Tag stellt, weil sonst tut ja eigentlich der Gast noch relativ gut reden auch, oder? Man muss es einfach wissen, dass es so ist. Aber es ist keine Strafaufgabe, wir machen es gerne, es ist spannend.
Ist dir das auch schon passiert, dass du wirklich eine gravierende Frage hast gehabt und dann hat der andere gesagt, nein?
Hey, es gibt natürlich immer wieder bei unangenehmen Fragen, dass man das erste Mal ausweicht und irgendwie etwas ganz anderes antwortet. Dann kommt man nochmal darauf zurück und dann kommt wieder nur so halbe. Und ich glaube, irgendwann muss man es dann auch mal am Publikum überlassen. Und die sehen ja auch, was da passiert, wenn sich jemand total versperrt, gegen eine Antwort zu geben oder so. Dann merkt das Publikum das ja auch. Also jetzt wirklich quälen und irgendetwas aus jemandem rausdrücken. Also ich meine, das ist es. Also das macht dann auch keinen Sinn, oder? Also, aber das gibt es natürlich schon, gibt's immer wieder.
Und da gibt es natürlich ganz tolle Interviews, wie zum Beispiel der Extrembergsteiger Dani Arnold, ja, den du hast dürfen interviewen. Und er sagt mir jetzt, was hat jetzt das mit Eco-Talk zu tun? Aber der Dani Arnold muss ja auch überleben, also der muss auch irgendein Business machen. Und eigentlich ist es ein bisschen auch um das Business gegangen. Oder was könnte eigentlich ein Manager von so einem Extrembergsteiger lernen? Vielleicht hätte Credit Suisse etwas früher sollen, um Dani Arnold in die Schule zu gehen, dann wäre das vielleicht alles nicht passiert. Ist das deine Idee gewesen, so ein Interview dürfen zu führen?
Hey, das ist, so viel ich mich mag erinnern, die Idee gewesen von unserer Produzentin, von der Franziska Kohler, die glaub, die Idee mal aufgebracht hat. Und wir sind lange an ihm dran gewesen. Er hat immer sehr viel zu tun und hat dann irgendwie plötzlich mal gesagt, ja, am ersten Montag vom Januar könnte ich das machen. Und ich bin per Zufall dann eingeteilt gewesen, für den Eco-Talk zu moderieren und habe das aber natürlich sehr gerne angenommen, weil ja, also es ist eine spannende Person und das, was er macht, ist ja wirklich wahnsinnig. Und der Versuch auch, oder? Ich meine, es ist uns bewusst, das ist jetzt nicht ein klassisches Wirtschaftsthema. Es ist ein gutes Thema, um ins neue Jahr rein zu starten. Man kann natürlich profitieren von Leuten, die irgendwie etwas ganz anderes machen, wo man aber auch etwas rausnehmen kann für die Geschäftswelt. Sei es eben zum Beispiel Umgang und Einschätzen von Risiken. Und ja, insofern, ja, es war nicht meine Idee gewesen, aber ich habe es wirklich gern gemacht und das Publikum hat extrem darauf reagiert auch. Es ist ein bisschen exotisch gewesen, oder, für den Eco-Talk. Sehr viele Zuschriften und es ist gut angekommen.
Er hat etwas ganz Spannendes gesagt. Er hat gesagt, du kannst nicht Bergsteiger zu 50% sein. Das geht nicht. Und wenn ich rausschaue bei der Generation Z, die du jetzt ein bisschen schimpfen, dann wollen die ja nur noch 60% arbeiten oder vielleicht nur noch 40% arbeiten, aber sie würden gerne 100% verdienen.
Und, ich will das nicht.
Ja, ich will das nicht. Das ist, nein, ja. Nie und nie. Also das ist interessant, dass er sagt, entweder, wenn ich bergsteige, wenn ich den Kopf nicht beieinander habe, dann kommt es nicht gut. Oder? Und das gilt eigentlich für die Wirtschaft ein bisschen auch.
Ja, das ist klar. Also ich meine, eben die Analogie ist eigentlich, er am Berg muss 100% geben, damit er das, sein Ziel, den Gipfel, kann erreichen kann. Und dass er eben nicht abstürzt oder dass er, ja, blöd gesagt, nicht stirbt, oder? Das ist ja wirklich gefährlich, was er macht. Und bei den Unternehmen, ja, die haben auch Ziel, was man erreichen muss. Man muss sich voll hineingehen, dass man das kann schaffen kann, dass man nicht abstürzt, dass die Firma nicht Konkurs geht. Es gibt eine gewisse, ja.
Hat es schon mal ein Interview gegeben, das bei dir abgestürzt ist?
Also es hat bessere und schlechtere Interviews gegeben, abgestürzt im Stil von unterbrochen oder abbrochen oder etwas hat technisch nicht funktioniert, mag ich mich jetzt nicht erinnern, aber es gibt auch, ja, sicher auch harzige Momente, wo man dann irgendwie auch froh ist, wenn es dann mal durch ist. Lass mich überlegen, ob man gerade irgendetwas spontan in
den Sinn kommt. Ich nehme ja das ein bisschen früher auf. Oder am Nachmittag um 4 Uhr wird aufgenommen und nachher wird es dann irgendwann gesendet. Also theoretisch könntet ihr noch die Reissleine ziehen.
Theoretisch schon, wobei nein, also das müsste wirklich etwas ganz Grosses sein. Also,
da ist das noch nie passiert?
Nein, das ist noch nie passiert. Ich weiß jetzt nicht, was müsste sein, dass wir das machen würden. Also wir haben nicht einmal, wir haben seit der Eco-Tag gibt vielleicht zweimal oder so noch irgendetwas Kleines angepasst, weil ich bei uns bei einer Grafik, die wir gespielt haben, irgendwie, was auch nicht, statt Millionen, Milliarden gestanden ist oder so, wo wir irgendwie das Gefühl hatten, ja, nein, das ist jetzt sehr unschön, wenn wir das jetzt wirklich ausstrahlen. Aber eigentlich das, was gesagt ist, also die Fragen vom Moderator, die Antworten von den Gästen, das gesagt ist gesagt.
Und aufgestanden ist auch noch nie ein Gast mit drin, der gesagt hat, Herr Lüscher, so nicht auf Wiedersehen.
Nein, hat es nicht gegeben. Es gibt nach der Sendung unterschiedliche Gefühle, die die Leute haben. Die einen sind happy, die anderen sind ja, vielleicht hätten sich etwas anderes erhofft. Und dann reden wir darüber, aber während der Sendung zum Glück sind alle hocken geblieben.
Also ich habe es persönlich schon erlebt, ganz, ganz selten. Also ich habe über 600 so Gespräche geführt jetzt schon am Mikrofon. Ich habe das erlebt, dass im Vorgespräch jemand aufgestanden ist und hat gesagt, aha, sie sind auch so einer und aufgestanden und gegangen ist.
Ui, ja, okay.
Und dann haben wir dann einfach Musik abgelaufen im Sender, oder?
Ja, die Variante hat man bei uns. Müssen wir jetzt gerade irgendwie, weiß auch nicht, einen Spielfilm noch reindrücken oder so. Nein, es gibt schon. Ich hatte schon auch Gäste, die dann mit gewissen Vorurteilen quasi auf Zürich gekommen sind und wo aber gut mitgemacht haben und am Schluss das Gefühl hatten, das sei doch ganz fair
gewesen. Andi Lüscher, es bleibt mir nur noch eins. Ganz, ganz herzlichen Dank, dass du hier von Z wie Zürich nach Z wie zu Chwil bist gekommen. Merci vielmals.
Sehr gerne, danke.
Aktiv Radio Interview.